Ihr seht das Thema hinter mir, um worum es heute geht. Letzten Sonntag hat ja Gerd über Römer 12, die Verse 3 bis 8 gepredigt. Und es ging dabei um die Glieder eines Leibes, die zwar alle unterschiedliche Funktionen haben, aber eben nur miteinander und füreinander als Ganzes funktionieren können. Der Titel seiner Predigt lautete: Gemeinde ist wie eine Familie. Und ich möchte eigentlich ein bisschen darauf aufbauen, diesem Thema, ist ein ähnliches Thema, und ganz allgemein aus biblischer Sicht über das Miteinander und das Füreinander sprechen. Und bevor ich jetzt da einsteige, möchte ich noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dürfen wir heute Morgen hier versammelt sein in deinem Namen und dürfen gewiss sein, dass du mitten unter uns bist, denn dort, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, bist du mitten unter ihnen, Herr. Und für diese Verheißung, für dieses Wissen danken wir dir von ganzem Herzen, Herr. Und bist du jetzt auch mit jedem Einzelnen von uns und öffne du uns unsere Herzen, unsere Ohren für das, was du uns sagen möchtest, Herr. Und ja, ich danke dir dafür von ganzem Herzen und lobe und preise dich, Herr. Amen. Miteinander und füreinander. Dem wollen wir jetzt ein bisschen näher auf die Spur gehen. Es gibt da ganz verschiedene Aspekte, die wir uns dabei anschauen können. Zum Beispiel miteinander statt alleine, wäre ja ein Aspekt. Oder miteinander statt gegeneinander, miteinander statt nebeneinander, das auch ist möglich, miteinander im Guten statt miteinander im Bösen, denn auch das ist, kommt vor und leider sogar zuhauf, und auch in der Bibel werden wir auch dann noch sehen. In seinem Brief an die Philipper ruft Paulus diese im ersten Kapitel in den Versen 27 und 28 dazu auf, einmütig und miteinander für das Gute. Jetzt muss ich noch einschalten. Ja. So, zu kämpfen. Nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachen, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Rettung ist, und zwar von Gott. Vielleicht könnte man jetzt fälschlicherweise annehmen, dass Paulus die Philipper hier zu einer Art Werksgerechtigkeit aufruft, dass sie miteinander für den Glauben des Evangeliums kämpfen sollen, um dann errettet zu sein. Das ist aber überhaupt nicht die Absicht von Paulus. Vielmehr geht es ihm hier darum, festzustellen, dass auch wir Christen Rechte und Pflichten haben. Im griechischen Urtext verwendet Paulus das Wort politeuomai für das Leben führen, wie es hier in der Schlachterübersetzung heißt, die ich dann in der Regel eigentlich brauche. Oder wandeln heißt es zum Beispiel. Bei Luther übersetzt es mit Wandeln. Und von diesem griechischen Wort stammen auch Politik und Polizei ab. Es bedeutet, dass die Rechte und Pflichten eines Staatsbürgers wahrzunehmen. Und die Stadt, Polis im Griechisch, auch das, dieses Wort stammt von der gleichen Wurzel ab. Die Stadt Polis im alten Griechenland war wie eine Partnerschaft oder eine Gemeinschaft. Und jeder Bürger war dazu aufgerufen, seine zivilen Pflichten auszuüben und die Talente und Gaben, die Fähigkeiten für das gemeinsame Wohl einzusetzen. Und die Philipper sollen sich in gleicher Weise für das Evangelium einsetzen. Ihm sollen sie ihren Lebenswandel anpassen. Sie sollen sich auf eine Art und Weise verhalten, die eben des Evangeliums und den Ansprüchen des Evangeliums würdig ist. Jedoch als Mitbürger einer himmlischen und nicht einer irdischen Stadt. Im gleichen Buch schreibt im Kapitel 3 Paulus, ja, dass wir unser Bürgerrecht im Himmel haben und eben nicht auf Erden. Die Rettung kommt aber nicht durch das Miteinander kämpfen, auch wenn es für eine gute Sache ist, sondern sie kommt von Gott. Das schreibt Paulus ganz klipp und klar, ja, ganz am Schluss der beiden Verse ganz klar. Das bedeutet, dass die Rettung eines Gläubigen eben geschenkt ist und nicht verdient werden kann. Es ist Gott, der uns zu einer standfesten Einheit im Evangelium durch all die Widrigkeiten, die uns im Leben begegnen, hindurch befähigt. Und es ist Gott, der letztendlich errettet. In den darauffolgenden beiden Versen 29 und 30 wird es noch einmal bestätigt, dass uns die Gnade verliehen wurde, an Christus zu glauben, aber nicht nur, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Ich lese die Verse 29 und 30. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Paulus weiß aus eigener Erfahrung, was er hier an die Philipper schreibt, denn der Brief ist ja in seiner ersten römischen Gefangenschaft entstanden. In Philipper 1,30 ermutigt Paulus die Gemeinde, sich gemeinsam im Glauben zu behaupten. Die Formulierung, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt, verdeutlicht eben die Bedeutung von Zusammenhalt und Standfestigkeit in der christlichen Gemeinschaft. Hier betont Paulus die Einheit im Leiden und die Notwendigkeit, sich gegen Widerstände zu behaupten. Dieses standhafte Ausharren, das wir an anderer Stelle immer wieder begegnen im Neuen Testament. Diese Worte sollen uns daran erinnern, welche Kraft eine Gemeinschaft im Glauben hat, die dazu beiträgt, eben Schwierigkeiten überwinden zu können gemeinsam und das Evangelium miteinander zu leben und auch weiterzugeben. Als Gläubige sind wir also wahrlich keine Einzelkämpfer, die alleine jeder für sich unterwegs sind. Wir gehören zu diesem wunderbaren Organismus, den das Wort Gottes eben den Leib Christi nennt und über den Gerd am letzten Sonntag gepredigt hat. Aber zwei wesentliche Unterschiede zwischen unseren Leiben, unseren Körpern und dem Leib Christi gibt es schon. Und diese Unterschiede führen immer wieder zu Schwierigkeiten oder sogar Streitigkeiten. Und erstens, wenn meine Ohren oder meine Arme mich langsam satt haben und mal was Neues erleben möchten, können sie nicht einfach zu mir sagen, so, wir haben genug von dir, du blöder Langweiler, wir sind dann mal weg, tschüss, mach's gut. Und zweitens habe ich noch nie gehört, dass sich die Glieder oder Organe eines menschlichen Körpers in die Haare geraten wären und übereinander geschimpft hätten und sich geschmollt hätten. Wir als Glieder des Leibes Christi haben dagegen die Freiheit zu sagen, dass uns zumindest diese Gemeinde, bei der wir gerade sind, nicht mehr passt und wir uns eine andere suchen. Aber auch so bleiben wir natürlich immer noch ein Glied des Leib Christi. Viel häufiger kommt es dagegen vor, dass wir vom Miteinander abkommen, vielleicht nicht gerade zu einem Gegeneinander, aber eher zu einem Nebeneinander, was ja auch nicht gerade das ist, was uns die Bibel lehrt. Und weil wir Menschen eben so sind, wie wir sind und unsere Köpfe, unsere Ideen gerne durchsetzen möchten, es am liebsten so haben wollen, wie wir es sehen. Gerade deshalb ist die Bibel voll von entsprechenden Ermahnungen, Belehrungen und Aufforderungen, die alle unser Zusammenleben, unser Miteinander betreffen. Eine davon ist uns schon in Philipper 1,27 begegnet. Wir sollen einmütig in einem Geist und miteinander für das Evangelium kämpfen. Miteinander im Guten zu handeln und zu wandeln ist auch der Inhalt der Ermahnung, die Paulus der Gemeinde in Ephesus gibt. Im 4. Kapitel seines Briefes schreibt er in den Versen 1 bis 6: So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle, in euch allen. Das griechische Wort, das hier mit ermahnen übersetzt wird, kann auch trösten oder ermuntern bedeuten. Und dieses Ermahnen ist also vielleicht weniger eine Drohung von Seiten von Paulus, sondern vielmehr könnte es vielmehr als Aufmunterung oder als Motivation für die Gemeinde in Ephesus verstanden werden. Auch diesen Brief schrieb Paulus übrigens aus der Gefangenschaft, wohl auch in Rom. Er schreibt da im Vers 1, ich, der Gebundene im Herrn. Ein würdiges Handeln ist nicht immer eine einfache Sache, wie wir wissen. Und auch der Widersacher möchte natürlich kein würdiges Wandeln unter uns Christen sehen. Und die zudem auch noch eine Einheit und durch das Band des Friedens miteinander verbunden sind, so wie es Paulus hier schreibt. Das passt dem Widersacher gar nicht. Für alle Menschen sind Brüder und Schwestern, denn alle Menschen wurden von Gott in ihrer Einmaligkeit geschaffen. Alle Menschen sind es wert, geliebt zu werden, und alle Menschen machen Fehler. Kein Mensch ist zudem gerecht. Wenn wir uns in Demut selbst eingestehen, dass auch wir unsere Schwächen, unsere Ecken und Kanten haben, so fällt es uns vielleicht nicht mehr gar so schwer, auch die Schwächen, die Ecken und Kanten bei unseren Geschwistern nicht mehr als so störend zu empfinden und sie so anzunehmen, wie sie eben sind, in aller Unterschiedlichkeit. Dafür dürfen wir uns auch von unseren Geschwistern angenommen, geliebt, gestützt wissen, trotz unserer Fehler und unserer Schwächen. Wie das geht, zeigt die folgende Geschichte, die ich gelesen habe und die ich euch nicht vorenthalten möchte. Der Abt eines Klosters wurde von Besuchern gefragt, wie ist es möglich, dass alle Mönche trotz ihrer verschiedenen Herkunft, Veranlagung und Bildung eine Einheit darstellen. Statt eine theoretische Erklärung abzugeben, antwortet der Abt mit einem Bild. Stellt euch ein Rad vor. Das sind Felge, Speiche und Nabe. Die Felge ist die umfassende Mauer, die aber nur äußerlich alles zusammenhält. Von diesem Rand des Rades aber laufen die Speichen in der Mitte zusammen und werden von der Nabe gehalten. Die Speichen sind wir selbst, die Einzelnen unserer Gemeinschaft. Die Nabe ist Jesus Christus. Aus dieser Mitte leben wir. Sie hält alles zusammen. Erstaunt schauten die Besucher auf. Sie hatten etwas Wichtiges verstanden. Dr. Abt sagte weiter, je mehr sich die Speichen der Mitte nähern, umso mehr kommen sie auch selbst zusammen. Ins konkrete Leben übertragen heißt das, wenn wir uns Christus der Mitte unserer menschlichen und geistlichen Gemeinschaft wirklich und ganz nähern, kommen wir auch einander näher. Nur so können wir miteinander und füreinander und damit auch für andere leben. Soweit die Ausführungen des Abtes, die mir also sehr, ich finde es ein sehr schönes Bild, das er da gebracht hat. Einheit ist, wenn viele miteinander an einem Strang und wenn möglich noch in die gleiche Richtung ziehen. Je mehr uns das gelingt, uns auf Gott einzulassen, umso größer wird die Einheit unter uns und umso mehr werden wir ein Leib, der Leib Christi sein, seine Gemeinde. Wo uns das gelingt, kommen wir dann dazu, im Umgang miteinander mit Sanftmut und auch Geduld zu haben, weil wir eben Kinder desselben Geistes sind. Paulus ermahnt uns ja, dass wir die Einigkeit im Geist wahren sollen. Und das Wunderbare daran ist, dass wir das nicht selbst vollbringen müssen oder herbeiführen müssen, denn es ergibt sich dann und dort, wo wir eben dem Heiligen Geist nicht wehren, ihm nicht im Wege stehen, sondern ihn umgekehrt suchen und wirken lassen. Jetzt kann man miteinander nicht nur das Gute tun, sondern auch das Böse. Auch dafür gibt es in der Bibel sehr, sehr, sehr viele Beispiele. Und ich möchte nur eins stellvertretend für eben die vielen Beispiele nur eins herausnehmen, nämlich aus dem Buch der Richter im Kapitel 10, die Verse 6 und 7. Aber die Kinder taten wieder, was in den Augen des Herrn böse war, und dienten den Baalen und Astarten und den Göttern der Aramäer und den Göttern der Zidonier und den Göttern der Moabiter und den Göttern der Ammoniter und den Göttern der Philister. Und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er verkaufte sie unter die Hand der Philister und der Ammoniter. Das Buch der Richter behandelt die Geschichte des Volkes Israel nach Josua, also nach den Generationen von Josua und umfasst mehrere hundert Jahre. Es schildert, wie das Volk immer wieder von Gott abfällt und sich dann dem Götzendienst zuwendet, wie eben das die beiden Verse hier beschreiben. Gott züchtigt das Volk dann, indem er es den umgebenden Heidenvölkern quasi preisgibt. Und wenn es sich dann in seiner Not wieder dem Herrn zuwendet, dann erweckt er ihnen aus Gnade Richter, die sie aus der Hand ihrer Feinde befreien und ihnen Ruhe verschaffen, bis sie sich dann wieder von Neuem, von Gott abwenden. Es kommt, glaube ich, etwa 7 Mal vor im Buch der Richter, dieses Hinwendung, Abwendung. Und die beiden Verse hier, die ihr hinter mir seht, die fallen in die Zeit zwischen der dritten und vierten Erweckung des Volkes und weisen eben, zeigen die tiefen Ursachen des Elends des Volkes Israel hin. Sie hatten den Herrn verlassen und dienten fremden Göttern und ihren Götzen. Und auch für uns ist diese eine geistliche Lektion von großer Wichtigkeit. Israel wäre von dem Fallstrick des Götzendienstes bewahrt geblieben, wenn es den Herrn eben mit ungeteiltem Herzen geliebt hätte und seine Gebote gehalten hätte, so wie es im 5. Mose 6, 5 steht. Und dasselbe gilt für die Versammlung Gottes auf der Erde. In der Anfangszeit des Christentums waren die Gläubigen noch ein Herz und eine Seele für Jesus und vollständig von der Welt getrennt, so wie, wie wir das in der Apostelgeschichte nachlesen können. Dort ist das genau beschrieben. Dann spät die Sendschreiben an die 7 Gemeinden, die zeigen dann aber, dass das Aufgeben der ersten Liebe zu Jesus Christus unweigerlich die Liebe zur Welt zur Folge hatte. Und damit öffneten sich dann Tür und Tor für falsche Lehren und sonst noch allerlei Ungutes. Wir können uns nochmals das Bild des Rades und der Narbe mit den Speichen vor Augen führen. Es besteht immer die Gefahr, dass wir uns von der Narbe, also von Jesus, wegbewegen, vielleicht zu Beginn unmerklich, statt uns ihm mehr und mehr zu nähern. Und in diesem Fall, wenn wir eben dieses Bild nehmen, entfernen wir uns nicht nur von Gott, sondern auch der Abstand zwischen den Speichen, also den Geschwistern, wird ja dann auch immer größer. Wenn wir uns dieser Gefahr bewusst sind und wir wachsam bleiben, ist schon sehr viel gewonnen. Im Römerbrief im Kapitel 15 ermutigt uns Paulus mit den folgenden Worten. Ich lese die Verse 5 bis 7. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Der Apostel Paulus preist hier Gott als Gott des Ausharrens oder der Geduld, könnte man auch sagen, und des Trostes. So hat Paulus selbst ja Gott erlebt und ist dafür zutiefst dankbar. Er hat ja voller Überzeugung die Anhänger des neuen Weges, die Christen, gehasst und grausam verfolgt, bis ihm dann Christus in den Weg getreten ist und Paulus danach ein anderer geworden ist. Er wurde zu einem begeisterten Christusverkündiger. Und ihm wurde klar, welch unglaubliche Geduld Jesus mit ihm hatte. Er erlebte den einzigartigen Trost und die Gnade, dass er neu beginnen durfte, unbesehen davon, was vorher gewesen war, was er vorher gemacht hatte und was er eigentlich verdient gehabt hätte. Deshalb kann Paulus Gottes Geduld und Erbarmen nur rühmen. Und was wäre aus dem erwählten Gottesvolk geworden, wenn Gott nicht wäre, wie er eben ist? Wäre er ungeduldig und hart, wie wir das manchmal vielleicht viel zu oft sind? Die lange Geschichte mit seinem Volk ist ein einziges Zeugnis dafür, dass er ein Gott der Geduld und des Trostes ist. Erinnert euch an die Verse aus dem Buch der Richter. Auch ich kann Gott nur danken, dass er mir in den ganzen Jahrzehnten, wo ich ihm die kalte Schulter gezeigt hatte, dass er die Geduld mit mir nicht verloren hat, mich auch nicht aufgegeben hat, sondern mir schon damals sogar Schutzengel zur Seite gestellt hatte, die ich damals gar nicht bemerkt hatte. Grund genug hätte er gehabt, die Geduld mit mir zu verlieren. Und das gilt ja nicht nur für mich, sondern wahrscheinlich für die meisten Menschen. Seine Geduld mit uns Sündern ist wahrlich riesengroß. Und deshalb ist eben dieses Vers 7 nicht einfach ein frommer Spruch, sondern eine Aufforderung, der zu folgen uns zwar sehr oft schwerfällt. Paulus hat diese Mahnung im Schlussteil seines Briefes an die Gemeinde in Rom geschrieben, eben im Kapitel 15. Und die Gemeinde in Rom damals bestand aus Judenchristen oder messianischen Christen, würde man vielleicht heute sagen, und Heidenchristen. Und Paulus hat sich darin besonders an die Judenchristen gewandt, um sie zu bitten, von ihren Bedürfnissen nach besonderen Regeln aufgrund ihrer jüdischen Tradition für das Leben in der Gemeinde Abstand zu nehmen, da er diese nicht als heilsnotwendig erachtete. Als heilsnotwendig hat Paulus vielmehr angesehen, einander anzunehmen, denn um das Heil für alle Juden wie Heiden geht es. Auf seiner Seite, auf der einen Seite um Christen, deren Wurzeln eben im Judentum liegen und denen die Botschaft, dass Jesus Christus der Messias sei, von Gott gesandt, eben vor allem zu Beginn ein bisschen schwer fällt, und sie waren ja auch in einer extremen Minderheit natürlich damals, und an Gott hingegen zweifelten sie natürlich kein bisschen. Und ihnen stehen auf der anderen Seite die nicht aus dem Judentum kommenden Griechen und Römer gegenüber. Ihnen fiel der Christusglaube leichter. Und die verschiedenen Formulierungen von Paulus, für den selbst der Glaube an den gekreuzigsten und auferwächsten Jesus Christus natürlich nicht im geringsten zur Diskussion steht, ermöglicht beiden Gruppen, die Verkündigung des Paulus anzunehmen. Und er ruft sie dazu auf, einander in ihrer Unterschiedlichkeit anzunehmen, wie eben auch Jesus uns und sie angenommen hat, zur Ehre von Gott. Auch wir Christen in den heutigen Gemeinden sind sehr unterschiedlich, so unterschiedlich, wie Gott uns eben geschaffen hat. Das haben wir ja schon vorher festgestellt. Paulus erinnerte damals die Christen in Rom und uns heute daran, dass die Liebe Gottes der Grund unserer Erlösung ist. Diese Liebe gilt es nun, unseren Nächsten weiterzugeben. Haben wir eine solche Ermahnung überhaupt nötig? Doch, das glaube ich schon, bin auch davon überzeugt. Denn auch bei uns in den Gemeinden heute geht es nicht immer lieb und nett zu. Und auch bei uns passieren Fehler und Verletzungen und nicht immer nur sind die anderen daran schuld. Wir alle versagen manchmal und laden Schuld auf uns. Wie oft habe ich selber schon irgendein Wort lieblos oder auch gedankenlos dahergeredet und habe dafür Vergebung nötig. Und das wäre nun, wenn es keine Chance mehr gäbe, keine Vergebung. Den anderen annehmen heißt also nichts anderes, dass wir es so machen sollen wie Jesus mit uns. Und dass er vergibt uns immer wieder. Ich möchte abschließen mit zwei Versen, nochmals aus dem Kapitel 4 des Briefes an die Epheser. Für einmal nicht aus der Schlachter-Übersetzung, sondern aus der Neuen Zürcher Bibel. Diese Verse erinnern mich nochmals an das Bild des Rades mit der Narbe und den Speichen. Das sind die Verse 14 und 15. Denn wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, von den Wellen bedrängt und von jedem Wind einer Lehrmeinung umhergetrieben, dem Würfelspiel der Menschen ausgeliefert, von ihrem Ränkespiel auf den trügerischen Weg des Irrtums geführt. Nein, wir wollen aufrichtig sein in der Liebe und in allen Stücken hinanwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Amen.